Stablecoins spielen eine sehr wichtige Rolle im Krypto-Ökosystem. Aber eine Frage, die sich da häufig stellt, welche Projekte sind wirklich sicher, welche Projekte sind fundiert, auf welche Projekte kann man als Anlegerin oder Anleger wirklich vertrauen? An diese Fragen zu beantworten, das hat sich Bluechip zum Ziel gesetzt, die Stablecoin Rating Agentur. Und ich habe da heute Bluechip CEO Benjamin Levitt zu Gast, erst bei uns im Studio, und wir können über das Projekt und das größere Stablecoin Ökosystem jetzt sprechen. Hallo Benny, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ihr seid ja jetzt erst losgestartet, ein ganz neues Projekt Bluechip. Wie kam es denn zur Gründung?
Ja, also vor ungefähr einem Jahr habe ich gesehen, dass Nevin Freeman, der CEO von Reserve, darüber gesprochen hat, dass es spannend wäre, eine Stablecoin-Rating-Agency zu gründen und sozusagen in die Welt zu bringen. Nach dem, was bei Luna passiert ist, das ist die Stablecoin hat UST geheißen, ist ein Market Cap von 40 Milliarden Dollar in wenigen Tagen im Endeffekt verschwunden, weil es da quasi einen Fehler im ganzen System gab und diese Stablecoin zusammengebrochen ist. Und daraufhin war uns allen dieses Anliegen extrem wichtig. Und mein Team, Garrett, Vaidya und ich, wir drei haben uns quasi unabhängig bei Nevin gemeldet, haben gesehen, dass es diese Option sozusagen gibt, hier wirklich etwas Wichtiges zu tun und zu ändern. Und haben uns dann so kennengelernt und arbeiten jetzt nun seit einem Jahr an Bluechip und sind jetzt auch vor zwei Wochen gelauncht.
Du hast jetzt seine Mitgründer da schon erwähnt. Kannst du uns da noch ein bisschen Details geben, wer das genau ist?
Genau, also Garrett Jones ist unser Chief Economist. Der ist Professor auf der George Mason University in Amerika und analysiert die Stablecoins quasi auf einer sehr wirtschaftlichen Ebene und hat uns auch da sehr viel Ratschläge und einfach Tipps gegeben, was wirklich wichtig ist, zu beachten, wenn es um die Wirtschaft sozusagen geht, der Stablecoin, um das ganze Konstrukt dahinter. Und dann Vaidya ist unser Ratings Director. Er ist ein zertifizierter Accountant und hat wirklich ein extrem gutes Auge, wenn es um die Analysen geht und wirklich tief reinschauen in die Stablecoin. Was ist der Stability Mechanism? Wie funktioniert das Ganze auch auf einer technischen Ebene? Und kennt sich extrem gut aus mit den ganzen Stablecoin-Modellen selbst. Und genau, ich bin der CEO und versuche das Projekt voranzubringen und einfach Advisor und Donor auf unser Board zu bringen. Dazu kommen wir später noch. Wir sind nämlich eine Non-Profit-Organisation. Und genau, das sind so quasi unsere Rollen.
Und du bist ja aus Wien, ihr arbeitet als Remote-Company,
nämlich. Genau, ja, haben regelmäßige Meetings. Wir haben uns jetzt auch in echt gesehen eben, aber natürlich auch eine Zeit lang einfach nur online zusammengearbeitet.
Wie würdest du eure Mission auf den Punkt bringen?
Ja, also wir wollen, dass Menschen eine Möglichkeit haben, sicher sozusagen ihr Geld in stabilen Währungen anzulegen. Das ist extrem wichtig in Ländern, wo die Inflation einfach sehr hoch ist. Zum Beispiel in der Türkei war es letztes Jahr auf 80% die Inflation und jetzt sind wir ungefähr bei 40%. Das ist für uns hier unvorstellbar. Für die ist es einfach extrem wichtig, so eine Lösung zu haben, und wir versuchen hier die sicherste für die zu finden.
Es gibt ja auch manche Stimmen in der Krypto-Szene, speziell die Leute, die schon sehr lange dabei sind, die propagieren, dass Bitcoin zum Beispiel jetzt als alternative Währung verwendet werden soll. Stablecoins sind ja sehr stark dann an die traditionellen Währungen klarerweise angekoppelt. Wie siehst du das?
Genau, also Bitcoin und Ethereum sind volatil, die sind nicht fixiert an ein Asset und bilden keinen Wert ab, außer ihren eigenen. Und dadurch, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand lagert sein Wert oder sein Geld in Bitcoin und sagt, ich möchte mir jetzt in 3 Wochen damit ein Auto kaufen, dann kann es passieren, dass in den nächsten 2 Wochen Bitcoin um 20% gesunken ist und sich plötzlich dieses Auto nicht mehr ausgeht. Das heißt, als alltägliches Zahlungsmittel ist das einfach extrem schwer, auch einfach einzuschätzen für jetzt den alltäglichen Gebrauch. Bei Stablecoins hingegen, wenn ich weiß, das ist an den Dollar gebunden oder an den Euro gebunden, dann kann ich nur mit einem Internetzugang, auch wenn ich in einer 80% sozusagen Inflation lebe, den Dollar dann einfach verwenden über diese Stablecoin und kann damit eben besser kalkulieren und meinen Alltag auch gestalten. Das heißt, da wäre einfach so der wesentliche Unterschied jetzt zu Bitcoin.
Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man Stablecoins aufsetzt. Genau. Manche sind sehr zentralisiert, andere sind weniger dezentral. Fließt bei euch natürlich auch ein in eure Bewertungen. Wie blickst du da auf diese unterschiedlichen Ansätze?
Exakt, ja, also es gibt eben viele verschiedene Varianten und das ist auch der Grund, warum Bluechip eben wichtig ist, weil es ist eben nicht alles gleich und für den User ist alles irgendwie so ein Dollar wert. Momentan sind halt viele an den Dollar gehaftet, aber es gibt dann trotzdem sehr wesentliche Unterschiede. Ja, und es gibt eben zum Beispiel Stablecoins, die an Gold gebunden sind und es gibt Stablecoins, die an Immobilien, Aktien und so weiter auch gebunden werden können. Und genau, jetzt sind wir in einer Phase, wo es natürlich sehr einfach ist zu sagen, okay, man ist an den Dollar oder den Euro gebunden. Es ist relativ kalkulierbar und das ist dann aber natürlich eine komplett zentrale Stablecoin. Aber in der Zukunft sehe ich es auch als sehr wahrscheinliche sozusagen Outcome, dass es immer mehr dezentrale Stablecoins gibt, weil es natürlich auch eine 10% Inflation wie beim Euro oder Dollar ungefähr ist natürlich auch nicht ideal. Und des Weiteren gibt es da natürlich auch immer jemand, der das kontrolliert. Und bei dezentralen Stablecoins, die zum Beispiel an einen Basket an verschiedenen Assets gebunden sind, gibt es wirklich die Option, quasi weltweit vielleicht auch inflationsfrei eine stabile Währung eben zu haben. Genau.
Es gab ja letztes Jahr ein Ereignis, das du schon angesprochen hast, mit Terra Luna, mit diesem Zusammenbruch. Das war ja auch ein algorithmisches Stablecoin, wo ein bestimmter Mechanismus dahinter gestanden ist. Da gab es auch im Vorfeld, bevor das passiert ist, schon relativ viel Kritik. Und manche haben auch gesagt, das wird nicht dauerhaft funktionieren, wird zusammenbrechen. Ist dann auch so gekommen. Wie blickst du auf das Thema Terra Luna jetzt im Nachhinein?
Genau, also die Sache ist, für die Krypto-Experten sozusagen oder die Leute, die sich damit viel befassen, war das voraussehbar. Jetzt geht es aber um die Leute, die wirklich zum Beispiel in Argentinien geflüchtet sind aus ihrer über 100% inflationären Währung und die haben gesehen, diese UST-Stablecoin, die von Terra Luna quasi, die es von Terra Luna gab, hat 20% im Jahr Rendite abgeworfen. Und für die war das einfach ein gigantischer Sprung zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus aus meiner 100% inflationären Währung in eine Stablecoin, die einen Dollar wert ist und mir noch 20% Rendite im Jahr gibt, das ist ja quasi wie der Jackpot. Und die haben auch nicht mal wirklich die Zeit oder das Wissen, das überhaupt zu hinterfragen, weil die müssen da einfach raus aus ihrer Währung oder wollen raus, so schnell wie möglich. Und genau, für diese Leute speziell gab es einfach keinen Anhaltspunkt zu sagen, ja, diese Stablecoin ist sicherer als die oder die andere. Und zum Beispiel bei uns hätte Luna ein ganz klares F bekommen, was einfach für Red Flag und quasi nicht kaufen sozusagen oder nicht anlegen stehen würde in unserem Rating-System. Und genau, unsere Hoffnung ist einfach, dass in Zukunft sowas auch mit unserer Plattform eben verhindert werden kann.
Wie funktioniert denn euer Rating-System? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
Klar, ja. Also wir haben das Smitch-Rating-Framework entwickelt. Und Smitch repräsentiert verschiedene Kategorien, also S steht für die Stabilität oder Stability, dann M für Management, I Implementation, Decentralization, Governance und Externals. Und diese Kategorien sind dann weiter in Subkategorien aufgeteilt und wir gehen da wirklich ganz tief in alle Ebenen und da gibt es im Endeffekt einen Punktestand, der dann abgebildet wird und am Ende kommt dann eine Note raus, das Beste ist A+ und das Schlechteste ist ein F und es geht dann eben runter A, A- und so weiter. Und genau, Stabilität ist wirklich so der Hauptfokus. Da schauen wir auf die Peg-Performance. Das bedeutet quasi, wie hat die Stablecoin geschafft, an dem Asset, an das es gebunden sein soll oder das es abbilden soll, auch wirklich zu halten. Quasi wie war da die Performance über die letzten Jahre. Dann schauen wir uns auch den ganzen Stability-Mechanism an. Also ist das jetzt ein algorithmisches Stablecoin oder ist das einfach eine Fiat-backed Stablecoin, also einfach eine Stablecoin, die an den Dollar oder Euro gebackt ist oder ist ein Algorithmus dahinter und so weiter. Und ja genau, dann schauen wir uns auch noch die Collateralization Ratio an. Da geht es quasi darum, wie viel gibt es von diesem Backing? Also wenn es jetzt 1 Million Token dieser Stablecoin gibt, gibt es dann auch 1 Million Dollar? Ist das wirklich 1 zu 1 gedeckt? Und wo liegen diese Assets, die Stablecoin backen? Ist das auf mehreren Banken aufgeteilt oder gibt es da nur eine Bank und wer entscheidet da, wie das gelagert wird und wer passt da quasi drauf auf? Alle diese Sachen fließen bei uns ein, dass wir wirklich so genau und sicher wie möglich ein Rating abgeben können.
Ihr habt ja jetzt euer Rating schon präsentiert, gab auch viel Diskussionen über das eine oder andere Urteil. Tether zum Beispiel hat bei euch ein D bekommen, eine relativ schlechte Bewertung. Und das ist ja auch ein Thema, das sich seit Jahren durch die Kryptoszene zieht, wo es sehr viele gibt, die sagen, bei Tether läuft vieles nicht ganz astrein, das ist vieles was dubios, was da passiert. Andere sagen wieder, jetzt hat sich einfach das Ganze schon sehr, sehr lange gehalten und auch aus dem Terra Luna ist Terra irgendwie gestärkt herausgegangen. Ihr seid aber eher skeptisch.
Genau. Also es ist so, dass bei Tether uns einfach die Informationen im Endeffekt fehlen. Also das ist generell der Grund, warum es auch immer diese jahrelangen Diskussionen schon gibt, dass die Transparenz da einfach fehlt. Und für uns als Rating Agency können wir nur das bewerten, was wir eben sehen. Das heißt natürlich, bei Tether sind uns quasi die Hände gebunden in der Hinsicht, da jetzt eine bessere Bewertung zu geben. Ja? Es ist aber auch so, das Argument, dass man sagt, das hat jetzt schon 7 Jahre, 5 Jahre gelebt, das muss ja natürlich noch weitere 5 Jahre leben. Das ist eben ein bisschen ein Problem, weil 99% der Zeit funktioniert die Stablecoin und dann passt alles und alle sind glücklich. Die wirkliche Frage ist, was passiert an diesem 1% sozusagen, wo es dann nicht klappt eben? Und das ist eben ganz wichtig, was wir mit unseren Ratings auch sozusagen rausfinden wollen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie kann die Stablecoin in Stresssituationen sozusagen wie kann die performen da? Und das ist das Wichtige, dass auch in den 1%, wo es mal nicht gut läuft, wo es eine Krise gibt, sozusagen, wie läuft es da? Genau.
Eine recht gute Note an A-Rating gab es ja für Binance USD, was auch manche kritisch gesehen haben. Genau. Kannst du da eure Logik erklären?
Genau, natürlich. Genau, also bei Binance USD ist es so, die sind komplett reguliert über Paxos. Also das ist deswegen auch ein sehr sicheres Rating bekommen. Also wir haben da einfach, dadurch, dass das in Amerika einfach ja, komplett reguliert ist, haben wir da sehr wenig Bedenken. Der Grund für die Kritik auch sehr zu Recht ist, dass quasi Paxos 2024 ab Februar, es wird wahrscheinlich noch etwas verlängert, ist jetzt mein Guess, aber ungefähr in dieser Zeit aufhören wird, eben quasi diese Token rauszubringen. Ja? Und es hat jeder User die Chance, sozusagen diese BUSD-Token 1:1 zu tauschen gegen den Dollar bis zu diesem Zeitpunkt. Also jetzt quasi wurde schon aufgehört, dass die eben gemintet werden oder gedruckt werden, sozusagen diese Token erzeugt werden. Und jetzt gibt es diese Redeem-Period eben, die noch, sagen wir, ein halbes Jahr geht ungefähr. Und das heißt, wir sehen es quasi komplett sicher, wenn man es jetzt verwendet eben. Aber natürlich hat es quasi dieses Ablaufdatum, ja. Aber ich mache mir eben keine Sorgen, dass ein User einfach plötzlich wie bei Luna alles verlieren wird. Und darum geht es eben. Wir schauen uns wirklich nur die Sicherheit der Stablecoin im Moment eben an. Es war uns wichtig, eben einen gewissen Fokus für das Smith-Framework zu haben und da geht es wirklich um die momentane Sicherheit und da sehen wir BUSD eben sehr sicher durch diesen Regulationsaspekt eben.
Aber es gibt ja auch eine Klage der US-Börsenaufsicht gegen Paxos.
Genau, also es ist trotzdem dadurch jetzt reguliert und garantiert bis zu diesem Zeitpunkt. Also quasi, genau, das ist eben für den jetzigen Zeitpunkt einfach passend und ja, in der Zukunft wird BUSD nicht mehr existieren, das ist uns bewusst. Und genau, wir denken aber trotzdem, dass jeder User sein Geld sozusagen sicher bekommen kann oder hat eben in der momentanen Phase. Darum geht es eben. Kann der Hundertste, kann der Tausendste User auch redeemen den Token gegen den Dollar? Und ist es nicht so, dass nur der Erste rauskommt bei einer Krise sozusagen? Und bei BUSD ist das momentan eben in Ordnung, aus unserer Sicht, dieser Aspekt, oder halt möglich.
Ja, wir können natürlich nicht alle Ratings jetzt durchdiskutieren, aber vielleicht kommen wir noch auf eine Stablecoin, auf USDC, weil sie so populär ist. Ja. Da habt ihr ein B-Plus vergeben, also ein recht gutes Rating. Wie ist da eure Einschätzung?
Ja, also USDC ist solide. Es gibt Sachen, die sie verbessern können, auch in der Hinsicht von Transparenz. Es gab auch ein Ereignis, wo sie 8% ihrer Assets jetzt auf der Silicon Valley Bank liegen hatten. Und dadurch natürlich auch sehr viele User dann verkauft haben, die den Token, der quasi einen Dollar wert war, weil sie einfach Angst hatten, dass die Assets, die USDC backen, dann nicht mehr wirklich vollständig sind. Und das ist eben auch eine Sache, die wir uns eben anschauen, sind die Banken, die die Assets bewahren, was haben die für Credit Ratings auch generell und wie verteilt ist das wirklich? Und eben 8% auf diese eine Bank zu haben, war natürlich negativ und ohne das wäre auch unser Rating höher ausgefallen.
Okay, sehr interessant. Kommen wir vielleicht von den einzelnen Stablecoins wieder zurück zu euch selber. Ihr seid jetzt gestartet. Kannst du uns auch noch einen Einblick geben, wie euer Geschäftsmodell funktioniert? Ihr seid ja ein Non-Profit.
Klar, genau. Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Uns ist wichtig, dass die User nichts zahlen müssen für unseren Service, weil Leute, die schon in sehr hoher Inflation leben oder auch generell einfach sich darum kümmern wollen, was ihre sichersten Optionen sind, da sehen wir es besser, wenn die sozusagen das einfach frei zur Verfügung bekommen. Wir hoffen quasi ein Public Good zu sein, wo wir sagen würden, es sollte jeder haben, aber nicht dafür zahlen müssen. Das ist so quasi unsere Definition von einem Public Good. Und als Non-Profit eben finanzieren wir uns durch Spenden. Und unser Ziel ist es eben mit verschiedenen Organisationen in der Kryptowelt und Individuals, die CEOs sind oder was auch immer und auch noch außerhalb der Kryptowelt, dass die uns sozusagen eben unterstützen. Jetzt vor kurzem haben wir auch die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien eben ans Board bekommen als Spender. Also da gibt es eine ganz große Varietät an Spendern, auch Reserve, Starkware, ganz viele Firmen, die Innovatic Group, die uns da eben unterstützen und auch Einzelpersonen eben. Und genau da sind wir auch eben in Gesprächen und versuchen, unser Netzwerk da aufzubauen, um wirklich independent zu sein. Es ist uns ganz wichtig, dass es da nicht einen Spender gibt, der extrem viel spendet und alle anderen wenig. Und weil dann hat jeder das Gefühl, auch wenn wir unsere Ratings nie sozusagen ändern würden anhand anderen Meinungen, wir versuchen wirklich unser Ding zu machen. Natürlich, alles Feedback ist extrem wichtig und alle Kritik. Aber es ist wichtig, dass wir natürlich nicht beeinflusst sind. Aber auch, es schaut einfach sozusagen nicht gut aus und ist nicht gut, wenn es einfach einen Donor gibt, der einfach extrem viel spendet. Deswegen unser Traumszenario wären einfach 20, 30, 50 Donor, wo wir bei jedem Donor theoretisch sagen könnten, okay, irgendwie, wir möchten diese Partnerschaft jetzt quasi abbrechen sozusagen. Das wäre uns wichtig, wirklich komplett unabhängig zu sein.
Da wirst du als CEO eh noch einiges zu tun haben. Du hast uns ja auch schon erklärt, wie du CEO geworden bist, aber kannst du auch für diejenigen, die dich als Person noch nicht kennen, erklären, wie du selber, was dein Background ist? Ich meine, du bist auch schon lange an der Krypto-Szene
unterwegs. Ja, klar. Also ich habe professionell Poker gespielt nach der Schule. Das war so meine Leidenschaft und das hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich habe dann über Poker eben Krypto entdeckt. Da waren viele Leute, die sich auch schon früher damit befasst haben und habe dann gemerkt, das interessiert mich einfach so sehr. Das war ungefähr 2016. Das interessiert mich so sehr und ich sehe da so viel Potenzial einfach für die Zukunft, dass ich dann einfach komplett aufgehört habe mit Poker und mich da quasi Vollzeit damit beschäftigt habe, gelernt habe und einfach researched habe und auch versucht habe, ein bisschen in die Education-Richtung zu gehen, kleine Kurse, wo Leute sozusagen, wo man den Leuten einfach den Anfängern im Endeffekt beibringt, was ist eigentlich Bitcoin, was ist Ethereum, Stablecoins, wieso das Ganze genau, das war mir einfach immer ein Anliegen. Ich habe dann auch parallel dazu ein E-Commerce-Business geleitet und habe das jetzt aber komplett sozusagen gestoppt, um mich Vollzeit auf Blue Chip und auf den Crypto-Space einfach zu fokussieren, genau. Und das waren so in den letzten 7 Jahren ungefähr, was ich gemacht habe, genau.
Cool. Dann würde ich als Abschlussfrage dich jetzt noch bitten um deine Einschätzung. Was wären die wichtigsten Themen rund um Stablecoins jetzt im nächsten Jahr?
Ja, also die wichtigsten Themen, also ich denke wirklich, das Thema Inflation ist einfach sehr groß, es ist auch viel präsenter in aller Munde sozusagen und auch in verschiedenen Ländern einfach immer relevanter, dass es da Alternativen eben gibt. Und das Stablecoin-Volume war 2020, also das ganze Trading-Volume war 2020 $1 Billion, 2021 $6 Billionen. Und 2022 7,4 Billionen Dollar. Also man sieht einfach ein riesiges Wachstum. Und nur um da einen Kontext zu geben, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit den großen Kreditkartenfirmen, da hat American Express im Jahr 2022 im Vergleich zu den Stablecoins bei 7,4 Billionen hat 1 Billion gemacht und Mastercard 2,2 Billionen. Also man sieht, da ist einfach wirklich eine Riesennachfrage, wenn man das auch mit denen vergleicht. Ja, nur Visa war mit 12 Billionen sozusagen drüber. Und ich glaube einfach, der Grund, warum ich das sage, ich glaube, dass das einfach extrem weiter steigen wird. Einfach die Nachfrage steigt einfach stark, weil das einfach so ein wichtiger Use Case ist, dass man einfach nur mit einem Internetzugang seine eigene stabile Währung sozusagen der Zugriff hat, ohne abhängig zu sein von der staatlichen Währung, die eventuell extrem hohe Inflation hat.
Ja, wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, was bei Blue Chip noch alles passieren wird. Wir wünschen euch natürlich auch alles Gute für eure Mission. Benny, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Dankeschön, danke.
Danke auch euch fürs Dabeisein bei unserem heutigen Brutkasten-Talk und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Danke, ciao.